Das hat sich so organisch ergeben. Also ich bin, habe mich ja jetzt nicht hingesetzt und habe gesagt, morgen wird man irgendwie Sammlerin. Also das ist ja so ein ganz langer ongoing process.
Sagt Julia Stoschek, die wir für eine neue Folge des Stoberkreis-Podcasts getroffen haben. Und mit Julia ist nicht nur eine der wichtigsten Sammlerinnen der jungen Generation bei uns zu Gast, sondern auch ein Kuratoriumsmitglied der Freunde der Nationalgalerie. Darüber, was und wie sie selbst sammelt und auch wie ein Ankauf für die Nationalgalerie eigentlich beschlossen wird, haben wir mit ihr gesprochen. Wir, das bin ich, Felix von Böhm.
Und Michael Krieger. Und damit herzlich willkommen, Julia Stoschek.
Herzlich willkommen.
Wie immer zum Start eines Gesprächs reisen wir in die Sammlung der Nationalgalerie, immer nur imaginiert, man sieht ja nicht, was man jetzt gleich bespricht, und in diesem Fall hast du dir eine super tolle Arbeit, wie ich finde, ausgesucht, nämlich Artfacts von Cyprien Gaillard, die 2011, kurz nachdem er den Preis der Nationalgalerie gewonnen hat, in die Sammlung aufgenommen worden ist. Magst du uns ein bisschen was zu der Arbeit erzählen?
Ja, also die Arbeit ist ja nicht nur in die Sammlung der Nationalgalerie aufgenommen worden, sondern ist auch bei mir in der Sammlung. Und also ich gebe absolut recht, es ist eine außergewöhnliche und sehr besondere Arbeit von Cyprien Gaillard, den ich seit knapp 15 Jahren, unsere Sammlung wird dieses Jahr 15 Jahre alt, eigentlich wirklich begleite. Und wenn man sich Cypriens Werk anguckt, dann ist er wie ein moderner Field Artist, der gerne rausgeht und draußen filmt und Aufnahmen macht und nach den Modernen der Ruine sucht. Es geht ihm immer um das Spannungsverhältnis zwischen Natur und Kultur. Und bei Artifacts aus dem Jahr 2011 geht es um den Mythos der Stadt Babylon, also wirklich der ältesten Metropole der Menschheit. Und Cyprien ist 2011 begleitet, ich glaube von einer 10-köpfigen Schutztruppe, in den Irak geflogen und hat dort wirklich mit der Handykamera in der Wüste gefilmt. Man sieht eben Aufnahmen in dieser Videoarbeit von Palästen, aber eben auch von Artefacts noch im Boden, verborgene Schätze, die wahrscheinlich nie irgendwie entdeckt werden können und auch wahrscheinlich nie kuratorisch betreut werden können. Dann gibt es einen Sprung ins moderne Irak und man sieht ganz so postmodernistische Bauten, und dann gibt es wieder einen ganz großen Sprung. Das ist ja oft bei Cyprien's Arbeiten so, dass sie nicht linear sind, und man ist in Berlin im Pergamonmuseum und sieht den Ishtar-Altar. Und man hört die ganze Zeit eine Musik im Hintergrund von David Gray, Babylon. Und am Anfang, wenn man sich in dem Raum der Arbeit befindet, ist das noch so ganz angenehm. Klar, es ist Musik im Hintergrund. Aber irgendwann fällt einem auf, dass es natürlich in Endlosschleife läuft.
Kannst du es mal anstimmen?
Und irgendwann, ich kann es nicht anstimmen. Und irgendwann ist es eigentlich so, dass es wirklich unerträglich ist. Weil es dann doch im Laufe der Zeit, und die Arbeit hat ja auch wirklich eine Duration, eine Zeit, diese ständige Wiederholung erinnert wirklich dann fast an Foltermethoden. Es wird unangenehm und man hat eigentlich das Gefühl, man hält es in dem Raum gar nicht mehr aus. Interessant ist, dass Artefacts ja auch eigentlich als Bildfehler beschrieben werden. Und es steht eben im Raum ein riesiger Monitor oder Projektor. Und die Arbeit ist ja, ich habe es gesagt, auf Handy gefilmt worden, dann auf 35 mm transferiert. Und dieser riesige 35 mm Projektor steht im Raum. Und diese Filmspule arbeitet sich ab, je länger sie läuft. Also die wird auch ganz absichtlich manuell zerstört. Und das Bild wird auch immer schlechter. Und die Arbeit bekommt natürlich auch noch einen anachronistischen Charakter. Und also es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk und eine sehr besondere Arbeit von Cyprien. Und ich freue mich natürlich sehr, dass die Arbeit auch in der Nationalgalerie ist, weil sie wirklich sehr besonders ist.
Was ich beim Anschauen dieser Arbeit so toll finde, zuletzt war sie zu sehen in der Ausstellung Magical Soup im Hamburger Bahnhof, ist dieser Rhythmus. Also du hast einerseits tatsächlich dieses immer wiederkehrende, hörbare Babylon. Und dann gibt es aber auch so Momente, wo so bunte Tücher vor der Linse irgendwie erscheinen.
Ja, das passiert, wenn es um die Aufnahmen in Berlin geht. Eben im Pergamonmuseum vor diesem Ishtar-Tor dreht sich auf einmal wie ein Kreisel, glaube ich sogar. Ja. Ist eine Art Kreisel und Tücher, und das Bild
erinnert an Darwish fast.
Genau, Momente, genau. Ne? Ja, absolut.
Und dadurch kommt irgendwie nicht nur sozusagen der hörbare Rhythmus, sondern ich finde
auch visuell, ist schon sehr dynamisch.
Man kommt selber so ins, man wird wirklich
sehr immersiv.
Schlossen. Du hast ja nicht nur diese Arbeit von Cyprien Gaillard. Tatsächlich gab es kürzlich eine Arbeit von ihm zu sehen in der Ausstellung A Fire in My Belly. Das war diese Hologrammarbeit, Arbeit, die 2019 das erste Mal in Venedig ausgestellt wurde und die sich ja auch mit der Kunstgeschichte beschäftigt.
Ja, kannst also du von der erzählen? Absolut. Das ist unser erstes Hologramm, was wir in die Sammlung aufgenommen haben und natürlich auch technisch eine Herausforderung und sehr, sehr spannend. Und man muss sich das so vorstellen, dass es also als Installation ein Ventilator ist mit drei Rotorblättern und außen sind eben LED-Leuchten drauf und durch diese schnelle Zirkulation und durch auch etwas die Täuschung des menschlichen Auges entsteht wirklich ein plastisches Bild, was im Raum steht. Und in dem Fall ist es der Racheengel von Max Ernst. Max Ernst hat dieses Trampeltier oder Racheengel, wie man das auch nennen möchte, 1937 gemalt als Symbol für den aufkommenden Faschismus in Europa, als ein Ungeheuer, was sich sozusagen aus sich selbst gebiert und wieder verspeist. Und wir haben das als Mahnmal am Anfang der Ausstellung wirklich installiert. Ganz toll im Raum, weil wenn man reingekommen ist, ist man von hinten gekommen und hat es erst nicht gesehen. Hat aber die Besucher, die reinkamen, haben gesehen, dass die Besucher, die schon drin sind, was sehen, was aber die Reinkommenden noch nicht sehen. Also ganz toll inszeniert auch. Und sicherlich eine wirklich ganz spezielle und besondere Arbeit. Und alle waren und sind nach wie vor fasziniert, wie eben dann doch es ein junger Künstler schafft, so eine kunsthistorisch wichtige Arbeit des Surrealismus ins 21. Jahrhundert zu tragen. Und ich meine, diese Thematik des Faschismus, das ist ja nach wie vor ein großes gesellschaftliches Problem, leider immer noch. Und insofern finde ich, ist es eine hochaktuelle und auch sehr politische Arbeit. Und wie gesagt, also eine ganz magische Arbeit, weil natürlich diese Bewegung, diese Dynamik von dieser Skulptur, von dieser Lichtskulptur, wie auch immer man das nennen möchte, die sich eben nochmal selbst aus sich selbst gebiert und sofort wieder verschlingt, ja, ist ein Riesenfaszinosum. Also nach wie vor.
Du hast in einem anderen Interview gesagt, dass du als Sammlerin dir vorstellen könntest, mit anderen Sammlern mal Werke zu tauschen, außer Cyprien. Und da würde ich gerne wissen, warum der so trotzdem so herausgehoben ist.
Ja, also Cyprien und mich, wie gesagt, verbindet eine lange Freundschaft und einfach auch diese vielen, vielen Jahre, die wir schon miteinander zu tun haben, sage ich jetzt mal. Und die Sammlung wird ja, wie gesagt, 15 Jahre, also es sind wirklich, glaube ich, gute 15 Jahre, die wir jetzt gemeinsam beschreiten. Und was natürlich toll ist, ist auch, da ich ja in meiner Generation sammle oder hauptsächlich sammle, dieses so mit Künstlern mitgehen, 15 Jahre zu erleben, was passiert bei dir, was passiert bei mir, eben das geht über ein reines Arbeitsverhältnis hinaus und das wirklich sind uns sehr eng verbunden. Und ich finde ihn einfach einen so außergewöhnlichen und besonderen Medienkünstler, der es einfach geschafft hat, so eine einzigartige Formensprache auch zu entwickeln. Ich glaube, wenn man mal 1, 2, 3 Arbeiten von Cyprien gesehen hat, dann erkennt man das auch sofort wieder. Es sind immer diese besonderen Aufnahmen, es sind die besonderen Schnitte, es gibt fast immer Musik, es gibt eigentlich nie Text, es wird nie gesprochen, aber diese ganz starken Bilder und diese Auseinandersetzung immer in dem Spannungsverhältnis zwischen Natur und Kultur auf so außergewöhnliche Weise darzustellen, macht ihn, glaube ich, wirklich einzigartig. Und ich verfolge ihn einfach weiter und bin auch sehr froh und stolz, dass wir doch mittlerweile, glaube ich, kann ich sagen, sein Oeuvre auch hier in der Sammlung sehr gut abbilden. Und deswegen, also nee, eine Arbeit von Cyprien würde ich auch nach wie vor nicht tauschen.
Leider ist die sehr, sehr schöne Ausstellung A Fire in My Belly in der Zwischenzeit nicht mehr zu sehen. Den Hausengel kann man sehen, aktuell in der Sammlung Scharf-Gerstenberg.
Genau.
Julietta Scharf hat es dir nachgetan. Hast du sie mit Cyprien infiziert oder wie haben wir uns das vorzustellen?
Ja, also es war eigentlich klar, dass er dort gezeigt wird. Ich glaube, wir waren ein bisschen schneller dran. Ja. Insofern waren wir natürlich die Ersten, die in Berlin gezeigt haben, aber ich bin ja immer dafür, dass Kunst gesehen und gezeigt werden muss und deswegen freue ich mich wahnsinnig, nachdem es jetzt bei uns vorbei ist, dass man ihn in der Sammlung Scharf-Gerstenberg sehen kann und ich kann das auch nur empfehlen und es ist auch dort wunderbar und wunderschön installiert und freue mich, dass er weiter noch bei uns ist, der Racheengel.
Ja. Du hast von den 15 Jahren gesprochen. Nun sind 15 Jahre vergehen wie im Flug, wenn man so rege in der Welt unterwegs ist wie du. Zweitens spricht es genau für dieses längere Begleiten auch einzelner Künstlerinnen. Und du hast da eine ganz wichtige Mentorenfigur gehabt, den Harald Falkenberg. Der hat eigentlich in dir das Sammeln überhaupt dir selbst entdeckt.
Oder ja, das gezeigt, stimmt dass schon, das kann man steckt. So sagen, ja.
Vielleicht kannst du von diesem Initialmoment noch einmal erzählen und wie du aber auch dieses Initialmoment dann doch zu was sehr Eigenem gemacht hast.
Naja, ich glaube, je älter man wird, desto, also wenn man jung ist, denkt man, man kann alles. Also zumindest war das bei mir so. Und man hat ganz viele Vorstellungen. Ich rede jetzt wirklich von der Kindheit. Und mit fortschreitendem Alter stellt man eigentlich fest, was man eigentlich nicht kann. Und das ist dann eigentlich doch ziemlich viel. Und für mich war es so, dass ich nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre, beziehungsweise das war übrigens noch während meines Studiums, immer so eine Sehnsucht doch nach einem kreativen Potenzial hatte. Ich bin ja glücklicherweise doch insofern in einer kreativen Familie aufgewachsen, als dass meine Großmutter Schauspielerin war, mein Großvater Generalmusikdirektor und Dirigent, und das kommt natürlich, dieses Kreativpotenzial, eher vom Theaterbereich, aber meine Großmutter hat schon sehr früh sich für Film interessiert und Film war also auch immer ein großes Thema.
Ich glaube, deine Großtante hatte den ersten Fernseher,
genau,
in Coburg.
Genau, genau, absolut, absolut, genau. Nach der Weltausstellung wurde das sofort angeschafft. Also, und das Thema neue Technologien, das ist natürlich auch irgendwie bei uns im Unternehmen sehr präsent, und so war dieses Thema so, sagen wir mal, Technik und aber auch Kreativität. Und ich glaube, so ein paar Dinge werden einem ja dann doch irgendwie in die Wiege gelegt, egal ob man es möchte oder nicht. Und manchmal überspringt es ein Gen. Naja, und jedenfalls bei mir war es irgendwie schon so eine innere Sehnsucht. Und ich habe immer nach was gesucht, was so mein Bedürfnis nach Kreativität irgendwie befriedigen kann. Und dann ging das eigentlich relativ schnell, nämlich ganz aus Versehen haben wir nämlich mit der Familie Harald besucht im Rahmen einer Gesellschafterversammlung. Ich glaube, meine Familie hat das auch nicht so geplant, dass das passiert und dann so weitergeht. Also aufpassen bei Familienausflügen, gerade mit so Kindern im mittleren Alter, so kurz nach dem Erwachsenwerden. Und dann ist es halt wirklich passiert, dass ich Harald erlebt habe, der mit einer Leidenschaft und Liebe über seine Arbeiten, aber auch über die Begegnungen mit den Künstlern gesprochen hat, dass ich gedacht habe, sowas will ich einfach auch machen. Und manchmal hat man ja braucht man ja so eine Initialzündung, weil ich sowas vorher nie erlebt und nie gesehen hatte, obwohl ich auch ziemlich viel rumgekommen bin. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das muss so ein Glück sein, wenn man sich so einer Beschäftigung hingeben kann und diese Menschen treffen kann, dass ich gesagt habe, ich muss mich da irgendwie einarbeiten, ich will das unbedingt, und das hat eigentlich bis heute nicht aufgehört. Aber ich glaube, die Liebe und die Leidenschaft war natürlich ganz toll, dass ich da Harald gleich am Anfang getroffen habe, der ja wirklich ein außergewöhnlicher Sammler ist mit einem besonderen Profil und eben auch wirklich mit einer ganz intensiven intellektuellen Auseinandersetzung. Und das war, glaube ich, schon auch sehr prägend für mich und nach wie vor. Und deswegen sind wir natürlich auch noch sehr, sehr eng befreundet. Und also Harald ist wirklich auch wie eine Vaterfigur für mich im Kunstbereich, das muss man ganz klar sagen. Und ihm habe ich sehr viel zu verdanken, ja.
Du bist ja auch dann Galeristin geworden,
genau.
Wolltest aber nichts hergeben.
Ja.
Ich habe gehört, es wurden rote Punkte an nicht verkaufte,
genau,
Bilder geklebt,
ja,
damit,
genau,
du sie für dich behalten kannst.
Genau, der erste Schritt war nämlich dann, dass ich dachte, naja gut, also du hast jetzt BWL studiert und bin gerade nach Düsseldorf gezogen und Kunst muss es sowieso sein. Da lag irgendwie der Handel nahe, warum, das hätte ich eigentlich auch schon vorher wissen müssen, dass der Handel mir halt überhaupt nicht liegt. Also ich habe einmal versucht, ein Pferd zu verkaufen, das habe ich verschenkt. Ich wollte, dass es in gute Hände kommt. Beim Auto hat es auch nicht funktioniert, was ich irgendwie loswerden wollte. Also da war eigentlich schon abzusehen, das wird nichts. Ich sage ja, je älter man wird, desto länger stellt man fest, was man nicht kann. Ich dachte, ich fange mal mit dem Galeristinnenberuf an, und nach 3 Monaten habe ich das dann eingestellt. Es wurde aber dann ein ganz tolles Kunstförderprojekt Just, dann doch über mehrere Jahre. Und es war ganz toll, Teil der künstlerischen Produktion zu sein, zu lernen, wie bereitet man Ausstellungen vor, aber auch natürlich wirklich einzutauchen so in das soziale Leben und Umfeld von Künstlern. Wie arbeiten Künstler? Genau, wie leben sie? Dabei sein, Ausstellungen machen, Kataloge produzieren. Und das waren dann auch die ersten Arbeiten, die natürlich in die Sammlung gekommen sind, und so bin ich da so langsam reingewachsen, und das war eigentlich sehr schön, weil es eben auch immer von der Künstlerseite her war.
Und ja, auch wirklich Lehrjahre für dich als Sammlerin, die 2 Institutionen, muss man sagen, leitet. Das sind ja Fragen, mit denen du dich als Museumsdirektorin im weitesten
Sinne
beschäftigen musst.
Ja.
Was ich spannend finde, ist, dass du erwähnt hast, dass Harald Falkenberg eben so ein sehr klares Profil hat, und du hast das ja auch. Diese wirklich starke Konzentration zu sagen, ich möchte mich mit zeitbasierten Medien beschäftigen, die können Filme sein, die können Hologramme sein, das können VRs sein, also du bist da sehr, sehr offen und gleichzeitig sehr,
ja,
bisschen zu performen,
ja,
und gleichzeitig sehr konzentriert. Diese Fokussierung, war das was, wo du gemerkt hast, das ist auch ein Bereich, der einfach in dieser Generation vielleicht richtig angesiedelt ist, weil du bist aufgewachsen, du kanntest viele Sammler, die waren alle zwischen 60 und 70 und das finde ich schon sehr, sehr bemerkenswert, ja, dass du vielleicht gedacht hast, es muss doch in meiner Generation was geben, womit also sich noch was
all diese das ist wirklich lustig, weil natürlich auch diese Frage mir schon gestellt wurde und ich mir natürlich diese Frage überhaupt nicht gestellt habe, weil das auch das irgendwie so von innen heraus kam und viele sagen, Mensch, das ist ja toll, da hast du ja strategisch eine Lücke besetzt, die es bis dahin noch gar nicht gab und so. Und dann habe ich irgendwie so nachgedacht und habe gesagt, ja, das hat sich so organisch ergeben. Also ich habe mich ja jetzt nicht hingesetzt und habe gesagt, morgen wird man irgendwie Sammlerin. Also das ist ja so ein ganz langer ongoing process. Und ich habe einfach festgestellt, so von meiner eigenen Persönlichkeit, ich bin gern mobil und ich mag gerne Bewegung und Bilder und ich mag natürlich gerne Bewegtbilder. Also das ist schon was einfach zu mir passt, was sich einfach mit meiner Persönlichkeit unglaublich gut verbindet und wofür ich mich einfach auch sehr begeistern kann. Und insofern hat sich das so von innen heraus ergeben. Das ist übrigens die erste Arbeit, die ich gekauft habe, ist eine Arbeit von Pep Agut. Das ist eine Malerei, ist sogar eine Collage, relativ groß. Weiß ich noch, als ich in Düsseldorf wohnte, kam der Transport an, ich glaube Hasenkamp, mit einer riesen Kiste und die passte schon mal nicht durchs Treppenhaus. Also ich konnte die Arbeit überhaupt nicht, die hatte ich in Berlin gekauft damals auf der Messe, weiß noch, erste Arbeit, kam nach Düsseldorf, konnte nicht aufgehängt werden, weil zu groß, kam nicht durchs Treppenhaus. Also musste der Hasenkamp das wieder mitnehmen. Die zweite Arbeit war dann schon in New York, eine Arbeit von Aaron Young und dann von Mika Rottenberg, eine Medien- und Videoarbeit, die ich dort gesehen habe auf dem Computer und die wurde mir dann mit einem Pfeil geschickt oder mit einem Stick, ich weiß nicht mehr, wie es damals war. Und dann ging das irgendwie so los und dann ist es natürlich wie in der Seeschule und wir kennen es von der Musik, je mehr man sich reinarbeitet in einen Bereich, desto spannender wird es natürlich auch, weil man dann auf einmal mehr weiß. Und ich habe dann einfach festgestellt, dass mich das so begeistert und habe dann schon konsequent angefangen, von den 60ern bis heute das zu untersuchen und die Arbeiten zusammenzutragen. Und ich habe es bis heute, je tiefer ich eintauche, desto mehr will ich wissen und bin einfach so begeistert von diesem Medium, was ja wirklich mit meiner Generation, also einfach die oder meine Generation ist. Ne? Die Medienkunst beginnt in den 60ern, Mitte, Ende der 60er, ich bin Mitte der 70er geboren. Also das ist genau meine Zeit. Und ich finde es halt sehr schön, dass ich meine Zeit damit auch abbilden kann. Und das ist sicherlich auch eine Idee der Sammlung.
Das reicht dann, um nur mal ein paar weitere Namen, um unsere Hörerinnen vor allem sozusagen den Mund wässrig oder die Augen lustvoll zu machen. Die kann man online auch anschauen, die Arbeiten. 220 Werke von 66 Künstlerinnen sind öffentlich online zugänglich unter jsc.art. Und das reicht dann wirklich von Nam June Paik über Bill Viola, Ed Ruscha, Bruce Nauman bis hin zu ganz jungen Künstlerinnen wie Zhao Fei, Anne Imhoff oder auch Kader Atya. Also dieses Panorama, das ist ganz toll und hiermit ein wichtiger Hinweis an unsere Hörerinnen, geht online unter jsc.art, weil du auch Seeschule erwähnt hast. Du hast ja auch ein eigenes Format entwickelt im Lockdown, Julia's Most Wanted, was ich ein sehr sympathisches Format finde, wo man dich dann quasi persönlich zu einzelnen Arbeiten sprechen hört. Ja. Finde ich ganz toll.
Also die Idee mit dem Online-Projekt war wirklich, also erstmal gab es die Idee schon ziemlich lange und Corona hat uns dann die Zeit gegeben, das auch umzusetzen, dass ich mir immer gesagt habe, wenn man sich mal die Anfänge der Medienkunst anguckt, dann war die Medienkunst oder ist sie eigentlich eins der demokratischsten Medien überhaupt. Sie war eigentlich gemacht unlimitiert. Wir kennen das 70er Jahre, Gary Schum, Fernsehgalerie, sauspannend, hat man mal versucht, zwischen Tagesthemen und Tatort wirklich so Videokunstarbeiten einzuschleusen. Das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Aber die Idee war, dass sie einfach durch diese Reproduzierbarkeit wirklich für alle zugänglich ist. Dann kam die Limitierung durch den Markt. Wir kennen das ähnlich wie von der Fotografie. Und auf einmal gibt es eben nur noch limitierte Arbeiten und Videoarbeiten. Und wir haben mit den Künstlern gesprochen und mit allen gesprochen und alle haben gesagt, Mensch, das ist doch total toll. Stell das online, weil ich habe ja die Arbeiten ordnungsgemäß bei den Künstlern gekauft. Wir haben die Zustimmung. Jetzt wird es für immer ohne Bezahlschranke, wirklich in hoher Qualität mit Kopierschutz, mit dem Wasserzeichen drin, irgendwann so sein, dass weltweit jeder meinen gesamten Sammlungsbestand anschauen kann. Und wir sind dabei, momentan sind schon ein paar mehr, ich glaube 250, knapp 300 Arbeiten online gestellt. Wir sind insgesamt haben wir um die 900 Arbeiten im Sammlungsbestand. Also wir arbeiten das jetzt nach und nach ab. Und irgendwann wird es aber wirklich so sein, dass jedes Bewegtbild, was hier in der Sammlung ist, auch online zu sehen ist. Das wird nie den Ausstellungsbesuch ersetzen. Wir arbeiten gerade an einer neuen Ausstellung, die zum Gallery Weekend eröffnet wird, Till Dawn, mit großem Aufwand. Und das ist einfach dann ein Gefühl im Raum und ein Besucherparcours, eine Abfolge, die man abschreitet mit Sound, mit Interior. Das wird immer was anderes sein. Aber die Möglichkeit zu bieten, die Arbeiten sich anzugucken, vor- und zurückzuspulen, sich die Lieblingsarbeit anzuschauen. Wir erreichen natürlich viel, viel, viel mehr Menschen, als das sonst möglich ist, weil wir können in beiden Ausstellungshäusern maximal ein Drittel, ich glaube 30%, nicht ein Drittel, 30% der Sammlung, wenn wir es vom Keller bis ins Dach bespielen, überhaupt nur on Show zeigen. Und das war mir einfach wichtig, dass diese vielen, vielen wichtigen Arbeiten auch online sichtbar sind. Und es wird genutzt und vor allen Dingen finden sich die Künstler toll. Das ist natürlich das Allerwichtigste.
Da könnten sich manche öffentliche Institutionen sicherlich noch eine Scheibe abschneiden, ja, von Zugänglichkeit zu
Absolut. Sammlung. Also ich glaube auch, behaupten zu können, das ist in der Kunstgeschichte bisher einzigartig, dass eine Sammlung, und zwar ist es ja kein abgefilmter Rundgang. Ja, sind ja die Arbeiten an sich, werden online gestellt und kann jeder genießen, anschauen, vorzurückspulen, das wird irgendwann so sein.
Ja. Der Hamburger Bahnhof in Berlin hat ja eine große Videosammlung, sehr richtige, gut auch, tolle Arbeiten dabei. Hast du mit denen zum Beispiel mal darüber gesprochen, ob die das auch machen wollen?
Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht so, aber das könnte ich jetzt mal machen, genau.
Als Kuratoriumsmitglied.
Genau, da sind jetzt ja auch zwei sehr spannende und sehr nette neue Direktoren. Da steht jetzt auch noch der Besuch gegenseitig an. Es geht ja jetzt alles erst mal irgendwie los. Wir hatten 2 Jahre Lockdown, alles war neu. Überall neue Direktoren in Berlin, was jetzt spannend ist, aber da werden wir auf jeden Fall in Austausch gehen. Und ich werde das natürlich mal vorschlagen. Das ist vielleicht eine gute Idee.
Ja. Ja, Felix hat schon angesprochen, du bist ja Mitglied des Kuratoriums der Freunde der Nationalgalerie. Jetzt sind wir zwar auch Mitglieder. Was macht man im Kuratorium überhaupt?
Na, ich glaube, ein Kuratorium ist immer gut, ähnlich übrigens wie bei mir. Ich habe ja auch ein kleines Kuratorium, vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen, ein Advisory Board. Glaube ich, ist es einfach wichtig, Menschen zu haben, die sich begeistern und die sich für eine Institution engagieren und die eben auch mit viel Motivation ein Programm begleiten. Also natürlich werden wir niemals das Ausstellungsprogramm irgendwie initiieren oder beeinflussen. Dafür gibt es immer die jeweiligen Direktoren, aber es ist einfach gut, ein Kuratorium sozusagen als Institution zu wissen, die darauf achtet, dass die Zahlen eingehalten werden, dass alles stimmt, dass man sich mal darüber unterhält, wie viele Besucher es gibt, überhaupt wie viele Ausstellungen, wo die Ausstellungen hinwandern, wie die Mitgliederzahlen sind, das ist ja auch sehr wichtig. Und sozusagen so eine Art Backup ist und wie so eine Phalanx hinter einer Institution steht und die unterstützt und begleitet, bis hin natürlich auch zum Thema Fundraising. Das ist schon wichtig für eine moderne Institution, das zu haben, und man kann auch immer nicht alles aus sich selbst generieren, und deswegen habe ich ja auch für mich, für die Institution, ein Advisory Board ins Leben gerufen.
Erzähl uns gerne, wer da alles drin sitzt.
Ja,
die Nationalgalerie nicht ganz unwichtige Person.
Genau. Also ich habe mich entschlossen, eben dieses Advisory Board zu gründen, um die ganz zentralen strategischen Themen, die mich betreffen, dafür mir auch wirklich Advice und Hilfe und Unterstützung einzuholen. Das sind Udo Kittelmann, Andrea Lissoni vom Haus der Kunst und Chrissy Iles, wirklich als vielleicht die Medienfachfrau vom Whitney. Und dann sind noch Marion Benani als wirklich fantastische Künstlerin und Arthur Jaffa dabei. Also 5 Personen, übrigens alle 5, die ich angefragt habe, haben sofort Ja gesagt und sind dabei. Und wir haben jetzt in Venedig unser erstes offizielles Kuratoriumstreffen oder Advisory Board-Treffen. Und ich bin sehr gespannt, weil, wie gesagt, wir müssen zentrale Fragen: Wie sieht eine Mediensammlung im 21. Jahrhundert aus? Wie wollen wir oder wie will ich mein Ausstellungsprogramm zukünftig machen? Immer eine große Ausstellung, diese Blockbuster-Ausstellung, die wir momentan jetzt hier haben, große Gruppenausstellung, oder muss es vielleicht doch ein dynamischeres Programm mit kleineren Shows sein? Mit welchen Häusern können wir in Zukunft kooperieren? Wo können Ausstellungen hin traveln? Was machen wir mit NFTs? All diese ganz zentralen Fragen als Mediensammlung, und da ist es einfach toll, solche Experten bei mir zu haben, und ich habe ganz viele Fragen, die haben die auch schon alle bekommen, und ich hoffe, die machen das als Hausaufgabe bis Venedig. Vielleicht hört der eine oder andere vorher nochmal diesen Podcast, dann frage ich danach. Ja.
Ein langjähriger Wegbegleiter und auch Freund und Berater ist ja auch Klaus Biesenbach.
Ja.
Kannst du beschreiben, wie sich vielleicht auch das Sammeln im Zuge dieser Freundschaft entwickelt hat, dahingehend, was mich tatsächlich interessieren würde, meinem Gefühl nach, aber widersprich mir, wenn es anders ist, ist es so, dass noch vor 15 Jahren dass die Videoarbeit, bleiben wir mal bei dem Begriff, einen extrem schwierigen Stellenwert hatte. Selbst an Museen einfach eher der Underdog war, kaum gezeigt wurde und so weiter. Ich glaube, dass sich das in den letzten 15 Jahren so sehr verändert hat, wie kein anderes Medium, das man ausstellen kann.
Ja.
Würdest du dem zustimmen?
Ja, absolut. Absolut. Also Klaus Biesenbach und ich, wir kennen uns jetzt auch, ich würde auch sagen, knapp 20 Jahre. Er war übrigens nie mein Berater. Da ist ja in Amerika, wird ja ganz großen Wert drauf gelegt, compliance-mäßig. Und als ich Klaus kennengelernt habe, war er Direktor am PS1.
Du warst eigentlich eher seine Beraterin, weil du warst
wir haben uns nicht beraten. Wir haben uns, glaube ich, einfach sehr, sehr inspiriert und einfach auch gegenseitig motiviert. Ja. In einer Leidenschaft, die uns sicherlich verbindet, und das ist auf jeden Fall die Medienkunst. Genau, ich war dann am PS1, dann ist ja Klaus auch ans MoMA gegangen, als Kurator für Media und Performance. Dieses letzte große Department hat er ja mit begründet. Da durfte ich Teil der Ankaufskommission sein, was sehr besonders war, auch natürlich von dem Netzwerk. Dann ist er Direktor geworden am PS1. Auch da war ich natürlich im Board, bin ihm gefolgt nach LA und freue mich jetzt, übrigens war ich vorher schon im Kuratorium der Nationalgalerie, dass Klaus auch wieder nach Berlin zurückgekommen ist. Also uns verbindet wirklich eine sehr lange Freundschaft und eine große Liebe einfach zur zeitgenössischen Kunst. Also das ist mir sehr, sehr wichtig. Und die Medienkunst hat sich wahnsinnig verändert. Also ich gebe da absolut recht. Als ich anfing, da war in der Gruppenausstellung immer so Richtung Ende. Also meistens war es Ausgang, Toilette oder Notausgang. Gab es noch einen Raum. Das war immer der letzte Raum.
Da meistens man halt gerade noch abdunkeln.
Da hing noch ein Vorhang davor. Man wusste wirklich nicht genau. Also ist es jetzt, wie gesagt, für die Putzmittel oder man... Also manchmal stand dann noch so Exhibition Continues oder so. Also Ausstellung wird fortgesetzt, geht weiter. Also wer sich traute, das waren ungefähr so 10%, würde ich sagen, der Besucher, das waren dann die Hardcore am Ende, die sagten, da müssen wir jetzt noch rein. Dann stand man meistens vor einem Monitor in so einem ganz abgedunkelten Raum, keine Angabe, wie die Arbeit heißt, wie lange man da verwalten muss, schlechte Luft. Ja, und so ging das wirklich los und ich habe auch immer gedacht, Mensch, das muss man doch irgendwie diesem Medium einfach eine andere Bühne geben. Und das, glaube ich, haben wir schon auch geschafft über die letzten 15 Jahre. Natürlich auch mit dem Haus in Düsseldorf, was ich 2007 eröffnet habe, mit der tollen Ausstellungsarchitektur von Kühn-Malvezzi, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen diese Blackbox verlassen und wirklich Medienkunst in den White Cube tragen. Mit wirklich besonderen Ausstellungsarchitekturen in den letzten 15 Jahren, sicherlich auch erwähnenswert zum 10-Jährigen, die Ausstellung von Ed Atkins in Düsseldorf, der diese Sound-Absorbing-Glaswände eingeführt hat und also wirklich dann den kompletten White Cube mit Durchsicht gemacht hat, wo man auf einmal Videoarbeiten aufeinander beziehen konnte, auch einzigartig bisher in der Kunstgeschichte, sicherlich von der Ausstellungsarchitektur. Und so haben wir dem Medium schon verholfen, dass es, glaube ich, heute, und das ist auch wirklich so auf jeder Biennale, auf jeder Gruppenausstellung, ja, auf jeder großen Show ist eigentlich mittlerweile mindestens die Hälfte medienbasierte Kunst mittlerweile. Und ich bin jetzt gespannt auf Venedig. Da wird es auch, glaube ich, ganz viel Medienkunst geben. Documenta kommt ja auch noch auf uns zu dieses Jahr. Wir haben die Berlin-Biennale und wir haben jetzt das Gallery Weekend, was kommt auch hier bei uns in Berlin. Und dann eben 15 Jahre in Düsseldorf im Juni. Also unabhängig von uns wird es viel, viel Medienkunst geben in dem Jahr. Das ist auch gut so.
Julia, du hast gerade die Ankaufskommission erwähnt. Wie findet so ein Ankauf eigentlich statt? Sind das die Kuratoren, die Vorschläge
machen?
Dann wird gezankt? Oder
wie wie gesagt, also es ist wirklich wichtig, dass die Kuratoren die Vorschläge machen und jetzt nicht jeder mit einem Vorschlag kommt und sagt, ach, das wäre doch schön und das wäre schön, weil das ist natürlich auch immer, das ist wirklich spannend. Also zum Beispiel weiß ich auch von den Ankaufskommissionen des MoMAs oder so, dass das MoMA eigentlich jetzt, es gibt immer wieder Donations und Geschenke, die sind aber vorher eben geplant und organisiert. Aber man kann jetzt auch nicht einfach eine Arbeit schenken, weil dann würde ja vom Gartenzwerg wirklich bis zum Fotokalender müsste ja so ein Museum alles annehmen. Das ist übrigens eine ganz wichtige und spannende Frage auch. Und also die Ankaufskommission, die ich kenne, ich bin ja auch in der Ankaufskommission Nordrhein-Westfalen, ist es einfach so genau, dass der Direktor oder die Kuratoren Arbeiten vorschlagen und das wird dann mit den Mitgliedern diskutiert. Und das ist eigentlich sehr konstruktiv, muss ich sagen. Also da ist jetzt eigentlich keine große Zankerei. Im Gegenteil, es macht ja zum Beispiel auch Sinn, wenn jetzt vielleicht dann auch zukünftig eine Medienarbeit angekauft wird, vielleicht nicht die Nationalgalerie die gleiche Arbeit ankauft, die ich auch schon vielleicht in der Sammlung habe. Wir haben es ja bei Sabrina Gaya gehört, sondern man sich natürlich auch ein bisschen abspricht. Wird ja Sinn machen, ne?
Vielleicht weißt du, dass wir mit dem Stoberkreis ja eine Arbeit von der Sama Mujinga angekauft
haben. Toll, und die finde ich ja ganz toll.
In deine Fußstapfen.
Genau, absolut, absolut. Großartige Künstlerin, fantastische Ausstellung.
Jetzt auch in Venedig.
Genau, genau. Und insofern ist das natürlich schon ganz gut, wenn man sich auch in einer Stadt da so ein bisschen abspricht. Und ich freue mich total drauf. Und also da kommen immer ganz, ganz spannende und besondere Vorschläge, ja.
Hast du schon von dem Streik gehört, den Klaus Biesenbach führen will? Streik bis 50 Millionen Bundesmittel.
Finde ich großartig.
Erzähl uns davon.
Naja, also... Klaus Biesenbach hat gesagt, es gibt viel zu wenig Künstlerinnen in der Sammlung der Nationalgalerie, und dem kann ich auch nur zustimmen. Ich bin übrigens nicht über die genaue Zahl informiert, aber
1%.
1%, ja, das ist natürlich unfassbar. Und die Idee zu sagen, wir bevor irgendwas Neues jetzt angekauft wird für die Nationalgalerie, wartet Klaus Biesenbach, bis er 50 Millionen hat, um Arbeit von Künstlerinnen anzukaufen, was ich ganz, ganz toll und ganz besonders finde. Übrigens, bei mir liegt der Frauenanteil immerhin bei 40%. Ich glaube, da liege ich weit über jeder, würde ich mal jetzt behaupten, europäischen Institution, öffentlichen Institution. Aber auch wir sind noch nicht bei 50%. Und wir arbeiten dran, und ich glaube, das ist ein Thema unserer Zeit. Und wenn man irgendwie im Hier und Jetzt lebt und aktuell einen Sammlungsaufbau betreiben will, geht's gar nicht anders. Also die Frage stellt sich nicht, und deswegen stimme ich dem absolut zu, habe das applaudiert, und jetzt gucken wir mal, wie Claudia Roth darauf reagiert und warten einfach auf die 50 Millionen, was ja letztendlich, wenn wir von klassischen Arbeiten sprechen, eigentlich ein verschwindend geringer Betrag ist, obwohl es natürlich eine riesige Summe ist. Aber wir wissen natürlich, wenn da eine Arbeit aus der klassischen Moderne oder so angekauft werden soll, dann ist das natürlich ganz schnell weg von 2-3 Künstlerinnen.
Ja. Weil du gerade gesagt hast, bei dir ist die Quote anders. Lass uns über die Julia Stoschek Collection in Berlin an der Leipziger Straße sprechen. Das Gallery Weekend steht kurz bevor, und uns erwartet eine Ausstellung Until Dawn. Erzähl uns davon.
Also zu viel darf ich natürlich noch nicht erzählen, weil wir wollen natürlich, dass alle kommen. Aber wir hatten, oder die Idee war, also erstmal ist sie kuratiert von Lisa Long, und ich habe ein bisschen mit drüber geschaut. Ich bin ja gar keine Kuratorin. Und die Idee war, nach Fire in My Belly, die ja schon eine sehr schwere Ausstellung, was die Themenauswahl angeht, ich habe es vorhin kurz gesagt, Faschismus, Rassismus, Populismus, sehr viel Gewalt. Also es war ja keine Massage, ne, diese Show, wenn man da rausgegangen ist. Und nach diesen 2 Jahren Pandemie haben wir überlegt, wir brauchen irgendwie so ein positive Gedanken, und wir müssen doch einfach gucken, und wenn das irgendwie möglich ist, dann ist es ja schon mit Kunst oder eben auch mit der Medienkunst möglich, so utopische neue Vorstellungen zu kreieren. Und jetzt haben wir eben eine Ausstellung, die uns mal rausholen soll, sozusagen vom Hier und Jetzt, und vielleicht natürlich auch, wenn man sich das Ganze drumherum guckt, ein bisschen wie eine Bubble zu verstehen ist, wo man hier bei uns eintauchen kann für 1,5 Stunden und entführt wird in eine Welt, die momentan noch nicht existiert und nicht gibt, aber die was Positives hat und die uns einfach vielleicht auch so ein bisschen entspannt und durchatmen und erholen lässt, uns abholt. Wir haben sehr viel Musik. Es wird auch schrill und wild, und aber es soll so ein Gegenentwurf sein zu den letzten 2 Jahren, um mal so ein bisschen von der Schwere wegzukommen, also in eine utopische Vorstellung, dass, wie es vielleicht auch mal bald wieder sein kann und könnte. Und
alternative Welten.
Absolut, ja. Und wir sind gerade im Installieren. Ich muss jetzt auch gleich nochmal durchlaufen und schauen, wie es aussieht. Colin Smith ist dabei mit den Wänden und vor allem mit den Fassaden unten zur Leipziger Straße, die wir, glaube ich, nach 3 Jahren das erste Mal wieder geöffnet haben. Ich weiß nicht, schon einmal durchgelaufen sind, genau. Das ist ja sehr besonders, wenn man auf einmal auf dieser großen Leipziger Straße wieder raus und reingucken kann. Dann Jacoby Sylvite mit 4 Arbeiten, glaube ich, der größte Aufschlag bisher von ihm jetzt hier in Europa. Total überbordend, wie so ein moderner Hieronymus Bosch in Bewegtbild, um es mal so vielleicht auszudrücken. Wird uns da, glaube ich, auch gut abholen und wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf einen anderen Planeten katapultieren. Vielleicht kann man es so beschreiben, ja.
Ja, dann würde ich auf jeden Fall sehr vielversprechend.
Dann würde ich sagen, wir sehen uns alle am Gallery Weekend wieder.
Unbedingt.
Und sagen an dieser Stelle Dankeschön, Julia, für diesen tollen Podcast.
Ja, das möchte ich auch nochmal sagen. Natürlich sind alle eingeladen. Jedes Ausstellungshaus lebt von seinen Besuchern und wir freuen uns über jeden Besucher, der es in die Leipziger Straße hierher schafft und zu uns kommt. Und jeder ist sehr herzlich willkommen. Vielen Dank für das Gespräch.